Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Marion Brasch.
Ja, herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio, wie unser famose Knut Elstermann immer sagt. Aber er kann es in dieser Woche und in der nächsten Woche nicht sagen, denn er ist im verdienten Urlaub und soll sich übrigens unter anderem auch da aufhalten, wo die Träume gemacht werden, nämlich in der Stadt der Engel. Aber wir sind hier und kümmern uns um das tägliche Filmgeschäft, das ja gestern auch wieder gefeiert wurde, und zwar mit dem Deutschen Filmpreis. Von der Preisverleihung und den dazugehörigen Festivitäten wird Anke Lewicke gleich erzählen. Außerdem kommt Regisseur Christoph Hochhäusler vorbei, der den brisanten Polit-Thriller Die Lügen der Sieger gemacht hat. Es wird um Laurel und Hardy gehen und das dazugehörige Festival in Babylon und um Dominik Grafs Verbeugung vor dem Filmkritiker Michael Alten. In diesem Sinne gute Unterhaltung. Gestern Abend gab es ja große Party im Berliner Palais am Funkturm. Zum 65. Mal wurde dort der Deutsche Filmpreis vergeben, der sich seit einigen Jahren die Lola nennt und der mit 3 Millionen tatsächlich der höchst dotierte Kulturpreis in Deutschland ist. Der große Gewinner des gestrigen Abends war Sebastian Schippers in einer Einstellung gedrehter Großstadt-Thriller Victoria. Ich glaube, 6 Lolas hat er bekommen, oder? Anke Lewicke war natürlich dabei. Wir fallen natürlich gleich mit der Tür ins Haus und wollen wissen, hat der richtige Film gewonnen?
Ich weiß nicht, ob 6 Preise vielleicht nicht ein bisschen zu viel finde, aber von den nominierten Filmen finde ich auf alle Fälle, ist es einfach der schönste, vielleicht auch der wagemutigste. Und ich finde das eigentlich ganz klasse, dass da Sebastian Schipper ausgezeichnet wurde, der eben so einen Berlin-Film drehen wollte. Ja, eine Spanierin lernt so Berliner Jungs kennen und dann beim Drehen festgestellt hat, dem Film fehlt was und dann probieren wir doch mal aus, das in einer Einstellung zu drehen. Und dann haben sie das gemacht und ich finde, das macht auch was mit dir als Zuschauer, wenn du sowas in Echtzeit siehst. Also du bist eigentlich gar nicht mehr so in der Zuschauerposition, sondern du gleitest so mit in die Handlung rein, mit in diese Berliner Nacht, bist dabei, wie Sonne, dieser Berliner Junge, eben die Victoria aus Spanien kennenlernt. Du siehst so einfach dazu, wie Gefühle entstehen und dann kippt das Ganze ja in so eine Actionhandlung und du kriegst dann die Angst mit. Also das finde ich schon, dieses Experiment ist über weite Strecken aufgegangen. Jetzt muss man mal gucken, wie es beim Publikum ankommt. Der Film läuft ja seit 10 Tagen in den deutschen Kinos. Erst ein bisschen schleppend, aber wo das Wetter schlechter wird, kommen jetzt auch mehr Zuschauer. Und ich bin gespannt, ja, ob das alles aufgeht, das Experiment auch beim Publikum.
Mhm. Also der Film, hast du schon gesagt, der spielt in Berlin, spielt aber Berlin eigentlich auch eine Hauptrolle?
Ja, finde ich auf alle Fälle. Also ich meine, Berlin ist ja so eine Stadt, wo so jetzt die Utopie herrscht, auch im Ausland. Man kommt hier hin, um sich zu finden, um sich neu zu erfinden. Und natürlich, es geht ja um eine Spanierin. Und die Berliner Jungs sagen ja auch, wir zeigen dir jetzt mal das richtige Berlin. Und was ich eben ganz interessant finde, wenn du dir so jetzt mal die letzten Filme anschaust, die auch gewonnen haben beim Deutschen Filmpreis, die auch so international eine Karriere hatten, das waren alles Filme, wo Berlin eine Hauptrolle mitgespielt hat. Nimm das Leben der anderen. Goodbye, Leni, ne? Also das geteilte Berlin, das wiedervereinte Berlin. Dann aber so Lola rennt in den 90er Jahren, wo sich so Berlin gerade gefunden hatte, diese Energie, dann Oh Boy, der Tagediebe-Film. Und ich finde, die Stadt fordert wirklich die Filmemacher also auch so ein bisschen heraus und eben auch neue Formen zu finden.
Du bist einer ganz großen Sache auf der Spur, glaube ich.
Naja, weiß ich nicht.
Vielleicht zu den anderen Preisen. Es gab ja neben Victoria noch ein paar andere Lolas, die vergeben wurden.
Ja, da eben Jack, auch ein Berlin-Film. Ne? Da geht es ja so um 2 Kinder. Die Mutter kümmert sich kaum noch und die suchen immer die Mutter. Da sieht man Berlin von einer ganz anderen Seite. Also Eddie Berger, der Regisseur, versucht eben so Berlin aus einer Kinderperspektive zu zeigen und Berlin eben die soziale Realität. Das fand ich auch ganz schön, dass der dann die silberne Lola bekommen hat. Ich finde es so ein bisschen schade, das Labyrinth des Schweigens nichts bekommen hat, weil das ist ein Film, der will nichts anderes sein, Arthouse-Kino mit Publikumsanspruch. Also der wollte einfach mit seiner Geschichte, es geht ja um einen Staatsanwalt, Anfang der 60er Jahre, der eben gegen die deutsche Verdrängung recherchiert, der Nazi-Verbrecher sucht und das ist alles so klassisch erzählt und es hat in Deutschland nicht so gut funktioniert, aber international boomt der Film. 400.000 Zuschauer in Frankreich und sonst was und ich finde, sowas muss einfach auch gewürdigt werden. Beim beim Deutschen Filmpreis und da denke ich dann immer wieder, aber wenn da 1600 Leute einfach ihre DVD-Krabbelkiste bekommen, dann wird vielleicht auch nicht alles geguckt und man stimmt dann vielleicht auch zu leicht für Sebastian Schipper, weil der auch so einen Hype hat. Dann gehen alle bei diesem Hype mit. Und das finde ich gerade auch bei den Darstellern. Also ich finde die Victoria, die Spanierin, macht das schön, aber wenn ich dagegen Nina Hoss in Phoenix sehe oder Hannah Herzsprung in Die geliebten Schwestern, die noch niemals nominiert war, aber die spielt ja eben damals zu Schiller, sie hat sich in Schiller verliebt, ihre Schwester auch und wie Gefühle aber in einem Kostümfilm ganz gegenwärtig werden. Also auch der Film hätte für mich einfach als bester Film nominiert werden müssen.
Was sagten dir das alles, also die nominierten und preisgekrönten Filme über den Zustand des deutschen Kinos? Danke.
Ja, es gibt schon so eine Experimentierfreude, ne? Also in einen Take zu drehen, es gibt den Polit-Thriller, alles mögliche. Also ich finde, das deutsche Kino probiert mehr, aber sollte noch vielleicht mehr auf sich selbst schauen. Also mehr wie eben gucken, was kann man in Berlin oder in Deutschland für Geschichten erzählen, anstatt dann doch immer Hollywood oder sonst was zu kopieren, wie jetzt dieser Cyber-Thriller Who I Am, der ja auch nominiert wurde. Mhm. Also da würde ich mir noch mehr Wagemut und noch mehr einfach Kino machen wollen. Mehr Sinnlichkeit.
Mehr Sinnlichkeit. Til Schweiger war gestern, das hat er, glaube ich, angemerkt. Ich habe es mir im Fernsehen angeguckt. Der hat jetzt die Preisverleihung immer im Fernsehen gesehen, weil er nicht eingeladen war. Nun ist er tatsächlich, hat er den Publikumspreis gewonnen.
Ja,
also,
das finde ich auch richtig. Ja, klar. Ich meine, ein deutscher Filmpreis, eine Bandbreite muss abgebildet werden. Dazu gehört vielleicht auch der Publikumshit, weil das muss man hinbekommen. Aber da gehören eben auch die extrem kleinen Filme zu. Ja. Aber wenn eben abgestimmt wird, dann einigst du dich eben immer doch auf so den größten gemeinsamen Nenner.
Aber das war ja in dem Fall bei Til Schweiger ein Novum, ne?
Ja,
dass das stattfindet. Und danach hattest du ein bisschen Spaß?
Ich habe lange getanzt, hatte Spaß. Von der Veranstaltung selbst kriege ich dann gar nicht so viel mit, weil ich im Presseraum bin. Aber da kommen dann immer die ganzen Laudatoren, die Preisträger rein. Und die hatten sichtlich ihren Spaß, aber die sind auch gerne länger geblieben und haben noch so ein Glas Shampoos getrunken, um nicht wieder in die Veranstaltung zurück zu müssen, die sich doch wohl so ein bisschen lange hingezogen hat. Aber Gwizdek, den habe ich dann mitbekommen. Es gab schon einen Bildschirm und der hat das aber wunderbar in die Länge gezogen.
Sehr schön. Also gestern wurden die deutschen Filmpreise, Lola wurde verliehen und Anke Liebicke war Zeuge dieses Events. Dankeschön.
Hör mal, Fabian, ich weiß ja nicht, ob das bis zu dir vorgedrungen ist, aber wir haben eine neue Volontärin.
Die chemische Industrie in Deutschland ist lange genug gegängelt.
Sobald irgendetwas in dieser Woche erscheint, ist es zu spät.
Dass irgendjemand in den Löwenkäfig steigt, haben wir nicht zu verschulden.
Ich werde da seit Tagen von so einem Typen belästigt, der mir anonyme Nachrichten schickt.
Wenn alles gut geht, beißt du an.
Ja, Fabian Kreuz hier die Woche, Hauptstadtbüro, sprechen.
Ich kann nicht mit Ihnen sprechen.
Ihr seid also doch Presse.
Komm raus, beide.
Raus jetzt.
Ja, so ungefähr geht es zu in dem Film Die Lügen der Sieger. Ein Polit-Thriller, auf den viele lange gewartet haben, denn Polit-Thriller sind im deutschen Kino eher rar. Und dieser hier hat es in sich, denn es geht um viel. Der Journalist Fabian Greuß recherchiert für die Hauptstadtredaktion eines Wochenmagazins eine brisante Geschichte. Es geht um den zweifelhaften Umgang mit Afghanistan-Veteranen, um Giftmüllentsorgung, um Lobbyismus, kurz um schmutzige Politik und vor allem um Manipulationen. Dabei merkt er nicht, dass er und die Volontärin, die ihm zur Seite gestellt wird, selbst manipuliert werden. Stoff also für einen Polit-Thriller, wie er im deutschen Kino wohl lange gefehlt hat. Zu verdanken haben wir ihn Regisseur Christoph Hochhäusler und der ist jetzt hier. Herzlich willkommen, Christoph.
Danke, hallo.
Ja, im Mittelpunkt steht, wie gesagt, Fabian Greuß, gespielt von Florian David Fitz. Wie würdest du den beschreiben, charakterisieren? Wer ist das?
Naja, das ist so ein smarter Typ, der glaubt, er hat alles unter Kontrolle, der checkt die Lage, der ist arrogant, der ist auch ein ziemlicher Macho und nach und nach muss er sich ein bisschen verändern, denke ich.
Aha, er wird sich verändern, ja, er wird einiges verstehen. Also er ist ja jetzt nicht so ein politisch sehr engagierter Mensch, also dem es um die Sache geht, sondern er ist einfach ein professioneller Journalist, oder?
Genau, es ist eigentlich einfach ein Profi, jemand, der nicht wirklich über den Tellerrand schaut, der seine Sache gut machen will, aber eher so in einem sportlichen Sinn und ansonsten das Risiko liebt. Und das macht ihn sicherlich verletzbarer oder verwundbarer als andere.
Mhm, ja, und dann hat er also auch so eine dunkle Seite, ne? Also er ist irgendwie spielsüchtig oder spielt gern, ob er spielsüchtig ist, weiß man nicht genau. Und das wird ihm möglicherweise auch ein bisschen zum Verhängnis und seine Zuckerkrankheit auch, aber wir wollen nicht zu viel verraten. Wir erfahren ja ziemlich schnell, dass er, der Journalist, der Manipulation in der Politik ja aufdecken will, selbst manipuliert wird und von den wahren Strippenziehern in den Hinterzimmern von Wirtschaft und Politik. Was hat dich daran interessiert, an dieser Geschichte, an diesem Thema?
Also ganz allgemein, was wir machen wollten, Ulrich Pelzer, mit dem ich das geschrieben habe und ich, ist nochmal ein Film oder der noch stärker als der letzte unter die Stadt, der noch stärker als der letzte Film in die Frage geht, wie arbeiten eigentlich immaterielle Industrien und was verändert, wie, inwieweit verändert unser Leben sich dadurch? Weil ich glaube eigentlich, dass wir alle mehr und mehr immateriell arbeiten und dass da schon was auf der Strecke bleibt. Sozusagen der Körper und damit auch so ein Gefäß für die Wahrheit, also in die sich was direkt einschreibt. So. Und dann, ich denke, am ersten könnte man vielleicht sagen, der Film handelt davon, wie Öffentlichkeit entsteht und welche Spieler es da gibt. Es beschreibt eigentlich diese Schlacht um Öffentlichkeit als Spiel.
Ja, da ist es ja ganz interessant. Es gibt eine Szene im Film, da wird Humphrey Bogart im Film Maske runter zitiert. Das ist auch ein Journalistenfilm. Da sagt er, it's the press, baby. Man kann nichts dagegen tun. Ist dieses Zitat drin, um tatsächlich zu sagen, ja, inzwischen haben sich die Zeiten aber geändert. Also inzwischen wird die Presse auch manipuliert.
Ich glaube, manipuliert wurde sie immer und es gab immer diesen Konflikt, aber es gab zu der Zeit, als der Film entstanden ist, der da zitiert wird, auf jeden Fall noch mehr utopischen Glanz, dass sozusagen, wenn die Presse mal anläuft, niemand die Wahrheit mehr aufhalten kann.
Die Unbestechlichen oder so.
Genau, und diesen Glauben haben wir schon ziemlich verloren, denke ich.
Ja. Zu den Bildern, mit denen du den Film erzählst, wir begleiten den Journalisten und die Volontärin, die ihm zur Seite gestellt wird, bei ihren Recherchen durch Berlin und wir begleiten nicht nur sie, sondern auch die Kamera, die da abscannt. Ne? Also man ist quasi immer so auf Augenhöhe der Kamera und fühlt sich ja selbst schon fast so ein bisschen als Abscanner. Ja? Also die Überwachungskamera beziehungsweise diese Scannerkamera, was personifiziert die quasi so eine Art drittes Auge oder so, oder was, wie kann man das beschreiben?
Ja, drittes Auge ist eigentlich ganz schön gesagt. Es ging uns um eine Form, die mit der Story halt korreliert. Und die Story handelt ja nicht davon, dass jetzt da zwei Helden sozusagen ihre Geschichte schreiben, sondern handelt halt eigentlich von einem Kontrollverlust. Und insofern sollte auch die Kamera Überblick verweigern und einer Logik folgen, die eher, sag ich mal, technischen Augen gehört, als jetzt einem Zeugen, der jetzt da teilnimmt. Und da ist dann diese Grammatik, diese Scan, dieser Scan-Bewegung entstanden. Die gab es schon in meinem letzten Film, aber jetzt haben wir sie wirklich in den Mittelpunkt gestellt. Das hat uns großen Spaß gemacht. Mhm.
Du hast schon gesagt, du hast wieder mit Ulrich Pelzer zusammengearbeitet, wie auch schon für deinen Film Unter dir die Stadt. Das war ja so ein Film, der Film zur Finanzkrise, wenn man so will. Wie sah diese Zusammenarbeit aus? Beziehungsweise wie habt ihr das überhaupt gemeinsam recherchiert? Also tatsächlich zu wissen, wie arbeiten Lobbyisten, wie arbeiten diese Spin-Doktoren und so?
Ich meine, in so einer Fiktion gibt es natürlich immer auch viel Spekulation, das ist klar. Aber wir haben uns schon die Mühe gemacht, Leute zu treffen. Wir haben Journalisten getroffen, Lobbyisten getroffen, Kommunikations- und PR-Leute getroffen und Sachen angeguckt. Ich war eine Weile lang beim Spiegel in der Hauptstadtredaktion, durfte ich da ein bisschen Mäuschen spielen, habe Leute dort interviewt, die waren sehr offen. Ich habe mal ein Volontariat gemacht für vor Jahren bei der Berliner Zeitung, von dieser Erfahrung habe ich auch viel mitgenommen. Und daraus baut man dann eine Geschichte, die natürlich im Kern fiktiv ist, aber die in den Details erschreckend real ist. Also ganz viele Dinge, die in dem Film passieren, sind in Wirklichkeit auch passiert.
Das ist ein gutes Stichwort, erschreckend. Also der Film ist ja, klar, es ist ein Politthriller, aber er zeigt eben, wie heute Politik, wie Meinung gemacht wird, und wie sich Machtverhältnisse auch tatsächlich verschoben haben. Hat dich das erschrocken? Beziehungsweise ist dieser Film dann vielleicht mehr als ein Politthriller? Hat ja auch so was Aufklärerisches, oder?
Ja, ich meine, toll wäre halt, wenn man den Film benutzt, um Nachrichten, die jeden Tag auf uns einströmen, anders zu werten oder neu zu befragen. Ich glaube jetzt nicht, dass der Film irgendwie ganz direkte Wirkungen hat. Ich will auch nicht, dass jetzt irgendjemand plötzlich eine andere Partei wählt oder die Zeitung abbestellt. Darum geht's
oder
mir
sich
gar
fragt,
nicht.
Wo ist eigentlich dieser illegale Fechtclub,
genau,
unter der Stadt?
Aber was schon toll wäre, ist, wenn man unsere Fiktion benutzen könnte, um über das Leben neu nachzudenken.
Das ist ein gutes Stichwort von Christian Hochhäusler über seinen Film Die Lügen der Sieger, seit dieser Woche im Kino. Vielen Dank, dass du da warst. Viel Erfolg.
Danke.
Tschüss. Someone, Luca Sepio. Bei 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1. Und da geht es jetzt um einen Film über einen Mann, der selbst Filme über alles liebte und sogar im schlechtesten Film noch Schönes sehen konnte. Es geht um den Filmkritiker Michael Atin, der 2011 mit gerade mal 48 Jahren und also viel zu früh gestorben ist und über den Regisseur Tom Tykwer Folgendes zu sagen weiß.
Wenn man seine Texte liest, geht es einem so, als würde man mit ihm ins Kino gehen, eigentlich nur neben ihm sitzend den Film auch erleben dürfen, aber spüren, was auch in ihm vorgeht.
Tom Tykwer über den Filmkritiker Michael Atin und er kommt zu Wort in der Dokumentation Was heißt hier Ende von Dominik Graf. Die ist jetzt offiziell im Kino angelaufen, doch schon vor einer Weile hat Knut Elstermann mit Dominik Graf über seinen Film gesprochen. Ein guter Anlass, das interessante Gespräch hier nochmal zu wiederholen.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Ich habe ihn ja schon erwähnt, den großen Filmkritiker Michael Atin. Er saß auch immer hier im Bus und zwar genau an der Stelle, an der jetzt Dominik Graf sitzt. Wir sprachen über einen Dokumentarfilm, den er gemacht hat. Ich habe vorhin gesagt, er wurde von den Kollegen sehr verehrt und zwar völlig zu Recht. Sein Schreiben, seine Weichheit in dieser Sprache, dieses Elegante, dieses Besondere, das hat niemand so erreicht wie er. Diese Leidenschaft für das Kino, zugleich so ein stiller Star. Und ich sage es da ganz bewusst, denn er sah auch ein bisschen ausfindig wie ein französischer Filmstar der 70er Jahre. Eine ganz außergewöhnliche Insel. Ruhende Erscheinung, hat geschrieben für die Zeit, die FAZ, hat Bücher gemacht, hat Dokumentarfilme gemacht, eben auch zusammen mit Dominik Graf, auch zwei ganz persönliche Filme über München, über seine Heimat, über ihren Vater wiederum und damit erstmal ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind, Dominik Graf, willkommen.
Hallo, bin gerne hier, hallo.
Sie haben diesen Film jetzt gemacht, Was heißt hier Ende? Eben der Filmkritiker Michael Atin, der viel zu früh verstorben ist an Diabetes, haben einen Film gemacht, der einerseits ganz persönlich ist, man hört auch ihre Stimme dort, aber sie sagen, ich glaube während des ganzen zweistündigen Films nicht ich, was ich fast vermutet hatte, dass sie vielleicht so wie bei dem Film über ihren Vater reflektieren, über ihre Freundschaft, sie lassen andere sprechen, sie setzen was zusammen. Warum diese Methode?
Weil es ist, wenn man über jemanden einen Film macht, der so gut selber erzählen kann wie der Michael, dann nimmt man am besten einfach seine Texte und versucht aus diesen Texten gewissermaßen ein Porträt zusammen zu bauen und hält sich selber mit Formulierungen möglichst zurück, würde ich mal sagen.
Sie reden gerade über die Texte, die werden eingelesen, natürlich immer nur Fragmente und schon da war ich sofort wieder in diesem alten Sound irgendwie. Die klingen eben auch gut. Man möchte sofort mehr hören. Man möchte, dass das immer weitergeht. Also sie haben auch eine Sprechqualität. Was haben Sie gemocht an seinen Texten?
Naja, für mich war das so diese Generation, also der war jetzt genau 10 Jahre jünger als ich und das war aber für mich so die ersten Kritiker meines Kinogefühls gewissermaßen. Das war einer, der sich ins Kino setzte und darüber schrieb, was man empfindet, wenn man diesen Film sieht. Das war mir näher als die ganzen filmtheoretischen und filmpolitischen Erwägungen vorher und ich hatte auch das Gefühl, dass er damit auch so ein Nerv der Zeit getroffen hat. Er hat sich ja selber gerne mal als die deutsche, als die Hedwig Kurt Mahler der Filmkritik bezeichnet, weil Kurt Mahler, ne, die Kitsch-Autorin aus der Jahrhundertwende, weil er das Gefühl hatte, er hat überhaupt keine Ambitionen, filmtheoretische Begriffe in seiner Sprache zu verwenden, irgendwas Abstraktes, immer ganz direkt, ganz einfache Sätze, aber immer auf das ganz tiefe Erleben eines Films. Ja. Sowohl in der Zuneigung, meistens in der Liebe. Das ist auch ein Kritiker, der sehr viel Liebe etwas gelobt hat. Aber manchmal auch in der Ablehnung.
Und es heißt im Film so schön, er hat immer versucht, mit seinen Texten den Film nachhallen zu lassen, vielleicht sogar weiter zu erzählen, die Stimmung aufzugreifen. Und das ist ihm fast literarisch, finde ich, gelungen. Man kann es jetzt auch nachlesen, gibt auch ein Buch, wo man seine Texte lesen kann. Also diese Liebe, von der Sie sprechen, die lässt sich ihm erfahren durch seine Texte. Andererseits, Sie haben es auch schon angedeutet, er war jemand, der das amerikanische Kino mochte, der das Genre-Kino mochte. Das war auch sowas wie eine Gegenbewegung, denke ich mir, gegen so die Übermacht des Autorenkinos.
Absolut, ja. Also er hat dann, es war nicht so, dass er das europäische Autorenkino nicht toll fand. Also die ganz Großmeister, Antonioni etc., das war schon bei ihm in höchstem Ansehen gewissermaßen. Aber er war halt einer der Ersten, der gesagt hat, kommerzielle Filme aus Amerika sind nicht per se böse und schlecht, ja, sondern sie erzählen vielleicht was anderes, als wir so uns in der Kinoideologie, ein Kinofilm soll irgendwie rechtschaffen und gut sein, vorstellen. Sie sind manchmal sehr, sehr zynisch und sie sind manchmal sehr unterhaltsam und das ist nicht verboten.
Jetzt ist das ja auch so etwas, auch das haben Sie schon angedeutet, wie so ein Generationsporträt. Wir sehen also auch andere bedeutende Autoren, Andreas Kilb zum Beispiel, der mit ihm gearbeitet hat in der FAZ, in der Zeit ja auch schon. Ja. Ist das auch eine Generation, die waren ja alle mal sehr jung, als sie angetreten sind, die jetzt vielleicht fast ausläuft? Also ich dachte mir, es ist auch ein Film eigentlich über ein Berufsbild, festangestellter, auch gut bezahlter Filmkritiker bei der FAZ. Wie lange wird es sowas noch geben?
Naja, sie werden ja auch so vorgestellt im Film, wie diese quasi Ritter der Tafelrunde, die ab den Anfang der 80er sozusagen die alten, etwas ideologisch vorprogrammierten Kritiker abgelöst haben. Und die haben natürlich auch ein Star-Kritikertum irgendwie eingeführt, das sie dazu gebracht hat, manchmal gleichzeitig für 5 verschiedene Zeitungen zu schreiben. Oft für so Glamour-Magazine wie Hustler oder Tempo, wer die Zeitung noch kennt. Und dadurch quasi auch durchaus sich an einen Lebensstil zu gewöhnen, den man so mit dem kleinen Lohn bezahlten Journalismus gar nicht unbedingt zusammenbringt. Das wurde dann aber doch deutlich nach den 90ern schwieriger und dann sind sie doch alle in irgendwelche feste Anstellungen gerannt, in die Redaktionen. Und ob das jetzt schon ausläuft, ich meine, der Michael ist halt einfach der Erste in seiner Generation gewesen, der verschwunden ist. Mhm. Und da er doch so eine starke, leise, aber starke Stimme hatte, klafft da jetzt ein Loch, dass sogar seine Mitstreiter dann solche Dinge sagen lässt, wie Stefan Lebert. Ich weiß auch nicht, warum uns der Saft ausgegangen ist. Ich bin gar nicht sicher, ob denen schon der Saft ausgegangen ist, aber sie sitzen dann so noch immer vor diesem lieben Toten und fragen sich, wie geht's eigentlich weiter ohne ihn?
Übrigens wunderbar aufrichtige Auskünfte, finde ich, von Lebert, die also überhaupt kein Blatt vom Mund nimmt. Wir reden auch gleich weiter über ihren Film und über ihren Freund Michael Alten nach Your Fool Natalie Press. Bei uns zu Gast ist der Regisseur Dominik Graf, der jetzt einen Film gemacht hat. Was heißt hier Ende? Eine ABB-Koproduktion übrigens. Der Filmkritiker Michael Alten. Und wir haben ja schon ein bisschen was von ihm erzählt, auch von seinen Vorlieben. Dieser Blick auch auf das Genre-Kino, diese Nichtverachtung auch des Unterhaltsamen, das er aber immer wieder so analysiert hat, dass man ihm da auch einen Subtext entdeckt, dass man was Besonderes entdeckt. Und ich dachte mir, Dominik Graf, ich weiß ja gar nichts über ihre Freundschaft, wie die funktioniert hat, aber ich weiß, dass es da offenbar auch eine Verwandtschaft gibt. Denn sie sind selber eben Mann, der immer wieder Genre bedient, der im Genre neue Seiten entdeckt, der Genre nicht verachtet. Und das ist etwas, glaube ich, dass sie doch auch so etwas heraushebt aus der deutschen Regisseurslandschaft. Also ist da diese Verwandtschaft da?
Ja, ich glaube, wir haben von Anfang an sehr ähnliche Vorbilder gehabt. Leute, die uns fasziniert haben, die waren bei beiden gleich. Also es war das amerikanische New Hollywood so aus den 70ern natürlich, und das war dann aber auch die Nouvelle Vague gewissermaßen. Ich glaube, was das Interessante, also das Wichtige für ihn war, dass das Kino ihn immer wieder überraschen musste. Durchaus, das kann auch eine negative Überraschung sein oder eine überraschende Überraschung. Aber es musste irgendwie unerwartet sein. Und da ist natürlich inzwischen dann der Punkt, als das Kino sich sozusagen in seine Nischenregale aufgefächert hat, für jeden so die richtige Film, Arthouse und das ethnische Kino und das da und Kommerz, dass sich das so auseinanderdividiert. Und dann nimmt natürlich die Chance, die Leute zu überraschen, ab, weil die gehen ja in den Film, weil sie nicht überrascht werden wollen und das sehen wollen, was sie erwarten. Und da, glaube ich, war für den Michael dann so langsam der Punkt starker Kritik auch am Kino, wo er kam nicht mehr so enthusiastisch dahinter, wie das, glaube ich, all die Jahre zuvor der Fall war.
Aber auch das wird im Film erzählt, der ist dann nicht ausgewichen, aber er hat sich erweitert, er ist gerne ins Theater gegangen, hat darüber auch ganz wunderbar geschrieben, bildende Kunst wurde immer wichtiger, also das waren dann auch so Spielwiesen vielleicht, so ein Reich der Freiheit.
Ja, wieder das finden, was man mal im Kino in der dunklen Höhle sozusagen, die einem mehr vom Leben erzählt, als das Leben draußen in der Lage ist dazu, das wiederzufinden. Ja.
Der Film ist eigentlich so ein klassischer Diskursfilm. Es kommen also sehr viele Leute, auch viele Kollegen, die man sehr kennt und schätzt, zu Wort. Und es entsteht dann so etwas wie eine große Debatte darüber, wozu brauchen wir das Kino überhaupt noch? Welche Rolle haben wir, die Filmkritiker? Das kann man alles anhand ihres Films diskutieren. Sie hatten schon eine Vorführung. Merken Sie, wie die Leute reagieren? Also ich könnte mir vorstellen, man sitzt danach noch stundenlang und redet. Und zwar nicht nur über den Kritiker Michael Alten, sondern über das Kino überhaupt.
Ja, das war schon hinterher, das ging noch eine ganze Weile, sehr lang. Es waren ja sehr viele Filmkritiker gestern im Kino, sowohl die im Film vorkommen, wie auch andere. Und die Debatte, die ist dann schon relativ lange noch weitergegangen. Allerdings im Sinn natürlich, es ist ja der Versuch, jemanden wirklich so ein kleines Denkmal zu bauen, schon sehr positiv und wohlwollend. Also die Leute sind sich nicht an den Kragen gegangen hinterher.
Aber er war ja auch jemand, Sie haben es ja gesagt, der eine sehr noble Haltung hat. Ich würde es nobel nennen. Also sein Respekt vor dem Kunstwerk war immer da und er hat eben auch in einem ganz miesen Film, manchmal wird auch im Film gesagt, 5 Minuten entdeckt, die ihn umgehauen haben, und sagt, dafür allein lohnt sich's.
Ja, und er hat auch immer Hochachtung vor der Arbeit gehabt. Also das vermisst man ja manchmal so als Regisseur, dass man das Gefühl hat, jetzt habe ich da 3 Jahre an irgendwas gearbeitet und dann kommen die Kritiker und ziehen mir einfach irgendwie das Fell über die Ohren. Das ist natürlich auch berechtigt. Also man muss nicht irgendwie selber Eier legen können, um die Güte von einem Omelett irgendwie zu beurteilen. Das ist ja ein berühmter Spruch und der stimmt auch. Aber es ist natürlich sehr angenehm, wenn man das Gefühl hat, dass jemand mit dieser Haltung, wie sie eben sagten, ja, man kann jeder Situation etwas im Kino was Spannendes abgewinnen, wenn sie nicht allzu blöd ist oder zu vorhersehbar, dass man damit dann auch das Gefühl hat, das wird schon gesehen, was man macht. Und das gesehen werden, das sagt ja auch Wenders, diese da, woraus dann fast eine Kumpanei, ja, ohne dass man sich jetzt gegenseitig immer die Bestechungsgelder über den Tisch schiebt von Kritiker zu Regisseur, aber eine Kumpanei oder eine Komplizenschaft besteht, eine selbstverständliche in der Liebe zum Film gewissermaßen. Das ist natürlich ein bisschen irgendwie abhanden gekommen.
Komplizenschaft sagt er genau ganz wörtlich. Und wie war das denn nun bei Ihnen, Dominik Graf, und bei Ihrem Freund? Der war ein guter Freund. Sie haben eben diese beiden sehr schönen Dokumentarfilme zusammen gemacht, eben über München und Ihren Vater. Wie war es denn, wenn er einen Film gesehen hat von Ihnen, den er vielleicht jetzt mal nicht so toll fand? Gab es da sicherlich auch mal?
Also erstens mal galt natürlich nach der ersten Zusammenarbeit, dass er über meine Sachen nicht mehr öffentlich schreiben darf. Das war klar, weil das kannten wir aus der Autorenfilmzeit. Das wollten wir beide nicht. Diese Vermauschelungen da irgendwie, das ging nicht. Er war nicht unbedingt immer der Mann des offenen Wortes. Also man musste ihn auch lesen manchmal wie ein Orakel, vor allem wenn man mit ihm wörtlich am Tisch saß und geredet hat über die Filme. Man musste seine Ahnungsweise, vielleicht Ablehnung von bestimmten Dingen, mit denen er nichts anfangen konnte, mehr herauslesen, als dass er einem das öffentlich richtig ins Gesicht gesagt hat. Aber das war auch eben ein Teil seines Versuchs, eigentlich immer das Gute gewissermaßen zu sehen, das, was wichtig ist, das, was doch immerhin, er ist ja auch immer wieder, jedes Jahr wieder nach Hof gefahren, um dort den deutschen Film wieder neu zu entdecken. Wer weiß, vielleicht gibt's wieder Hoffnungen gewissermaßen. Und hat eigentlich immer vorher erstmal alles, immer das Beste angenommen.
Ein Film, der zum einen, Sie haben es gesagt, ein Denkmal ist, es ist auch ein Abschiedsbrief im gewissen Sinne, ein filmischer Abschiedsbrief. Am Schluss heißt es so schön, wir bleiben im losen Kontakt. Und dieser Kontakt ist da, wenn jemand so einflussreich war, wenn jemand eine solche stille, leise, aber doch deutliche Präsenz hatte, dann verschwindet der nicht einfach spurlos. Er ist 2011 gestorben an Diabetes, auch das wird im Film gezeigt, auch seine Familie wird gezeigt. Also zum einen ein sehr persönliches Porträt, zum anderen aber eben auch ein großes Nachdenken darüber, wozu brauchen wir das Kino und natürlich auch brauchen wir Filmkritiker. Sie können den Film nochmal sehen und zwar morgen um 19 Uhr im Arsenal wird er laufen. Sie werden dabei sein. Ja. Dominik Graf wird den Film begleiten. Und es besteht auch Hoffnung, dass er im Frühsommer dann vielleicht sogar ins Kino kommt. Das wäre natürlich wunderbar, weil dann können viele Leute ihn sehen und viele Leute erstmal merken, was für ein großer Verlust es ist, aber eben auch, wie viel geblieben ist und wie wichtig er ist, wenn wir über Kino nachdenken. Der das Film schön, heißt, Was heißt hier Ende? Der Filmkritiker Michael Alten, ein Film von Dominik Graf, bei dem ich mich herzlich bedanke und noch eine schöne Restberlinale.
Dankeschön. War schön hier. Danke.
Ja, war schön hier. Das war tatsächlich ein aufgezeichnetes Interview. Das wird Ihnen nicht entgangen sein. Der Film läuft also nicht morgen, aber er ist dafür im Kino angelaufen. Der Film von Dominik Graf über Michael Alten. Was heißt hier Ende? Esst und trinkt, bis ihr in der Morgendämmerung einen weißen von einem schwarzen Faden unterscheiden könnt. Hierauf haltet das Fasten durch bis zur Nacht. So steht es geschrieben im Koran zum Ramadan, der spirituellen Zeit des Fastens und nächtlichen Feierns. In dieser Woche hat er begonnen, genau vorgestern, ein Tag bzw. eine Zeit, die für viele Muslime wohl die wichtigste Zeit im Jahr ist, ein Monat. Diese Zeit wird in Berlin jetzt schon seit Jahren begleitet durch ein wundervolles Kulturfest, die Nächte des Ramadan, und da gibt es natürlich auch traditionellerweise schon seit ein paar Jahren Film. Und darüber spreche ich jetzt mit Anna Mechelhoff, die Nächte des Ramadan mitorganisiert. Herzlich willkommen, Anna.
Hallo, danke.
Film spielt, glaube ich, seit 3 Jahren eigentlich eine größere Rolle innerhalb des, also wie kam es überhaupt, warum vorher nicht, warum hat vorher Film keine Rolle gespielt?
Es gab schon mal eine Filmreihe, auch in einem der Jahre, aber dann diese Reihe wie im Film, die ja wirklich danach fragt, ist es wie im Film oder eben nicht, die wurde dann nochmal ganz gesondert aufgesetzt, auch gesondert gefördert, kurz gesagt, und deswegen hat es jetzt eine Kontinuität bekommen, die, über die wir uns natürlich sehr freuen und die aber eben seit 3 Jahren erst da ist.
Ja, es gibt ja im Augenblick gerade sehr brisante Themen, also die Flüchtlingsströme aus Syrien, die Unruhen im Nahen und Mittleren Osten, die wachsende Islamfeindlichkeit in Deutschland. Spiegelt sich das auch in den Filmen wieder, die ihr da zeigt? Also was sind das für Filme?
Es sind eigentlich, natürlich spiegelt es sich irgendwie wieder, es sind aber vor allen Dingen auch immer Filme, die irgendwie das Zusammenleben in Berlin betreffen sollen. Also es sind ja auch Filme, die gefolgt von Gesprächsrunden sind, und das steht auch beides ganz gleichberechtigt nebeneinander. Es soll immer darum gehen, in den Filmen Themen aufzuzeigen und auch in der natürlich geteilt zu sehen und danach in den Gesprächsrunden die Themen zu besprechen und auch auf eine Weise zu besprechen, dass sie für die Menschen hier und das, was die Menschen in Berlin betrifft, eine Bedeutung haben. Also es geht nicht so sehr darum, die Themen in der Welt gesondert zu besprechen, sondern wie wirkt sich das auch auf unser Zusammenleben in der Stadt aus und dass man einfach Gedanken zu diesen Themen teilt. Aber natürlich sind das naheliegenderweise oft Themen, die gerade aktuell sind und die Menschen umtreiben.
Ja, und das sind Filme nicht notwendigerweise, die in Berlin oder in Deutschland entstanden sind, sondern eben gerade nicht. Ne?
Genau, gerade nicht, aber auch. Kann beides sein, aber die Themen sollten irgendwie hier in Berlin auch sich spiegeln.
Ja, es geht dabei nicht nur bitter ernst zu, ich meine, es ist immer ein ernstes Thema und man denkt immer an die brisanten Themen, an die uns natürlich auch beschäftigen und begleiten in jeder Nachrichtensendung und so. Aber es wird nicht nur bitter ernst verhandelt, ne, wenn ich das so sehe. Vielleicht gucken wir einfach mal, werfen wir mal einen Blick auf das Programm.
Ja, es gibt ja ein Kuratorium, die Filme wählen und auch die Sprecher wählen und im Rahmen dieser Kuratoriumstreffen kam immer dieses Islam und Humor. Es ist irgendwie nicht jedem sofort der erste Gedanke, dass es unbedingt zusammenhört. Doch sehen wir es viel in Fernsehen, in Filmen, Karikaturen und in Kabarett natürlich auch. In den Filmen auch. Und es gab verschiedene Filme und plötzlich zog sich so ein kleiner Faden, immer die Herangehensweise, Humor an Themen. Wir haben den Faden nicht gänzlich durchgezogen, aber so einen kleinen Schwerpunkt hat sich doch dann in diesem Jahr herausgefiltert. Und gleich in der nächsten Woche beginnen wir ja die Reihe mit dem Film Four Lions, das ein britischer Film ist, der sich eben auf humoristische Weise, aber eben mit einem ganz schwarzen britischen Humor an das Thema Radikalisierung wagt. Und es wurde dann auch unbedingt entschieden, den Film in englischer Sprache mit deutschen Untertiteln zu zeigen, weil es schon wichtig ist, dass man diesen englischen Humor auch heraushören kann. Aber das sind natürlich immer Herangehensweisen, mit Humor sich einem Thema zu nähern, was eben ein brisantes Thema wie Radikalisierung von Jugendlichen ist, wird ja auf verschiedenste Weisen diskutiert. Und hier wurde sich eben über diesen Film entschieden, mit diesem Ansatz mal daran zu gehen. Und im Nachgang gibt es eben dann auch das Gespräch dazu. Mhm. Das ist eben ein Film von Christopher Morris, der ist aus dem Jahr 2010, aber wird jetzt hier nochmal gezeigt. Almania ist ein weiterer Film, den kennen sicherlich einige.
Der lief
im Kino. Nähert sich aber eben sehr die Identitätsthematik und auch Konflikten, Missverständnissen, auch auf humoristische Art und Weise und das Gespräch dazu wird sicherlich auch humoristische Facetten haben, aber natürlich ist es auch ein Thema, was ganz konkret hier in Berlin und nicht nur hier, sondern überall natürlich aktuell ist, die eigene Zuweisung, Begriffe von Heimat oder Zugehörigkeit.
Ja, und dann gibt es zum ersten Mal tatsächlich ein Novum. Es gibt ein Kurzfilmprojekt, das ist neu. Was ist das? Was versteckt sich dahinter?
Bei der Auswahl, wo es immer hieß, es sollen Filme sein, die irgendwie auch Berlin betreffen. Irgendwann hieß es, warum machen wir denn, eigentlich müsste man selber einen Film aus Berlin heraus machen. Und da entstand die Idee, dass man eine Ausschreibung macht und einen kleinen Aufruf für Kurzfilme, die für das Festival extra entstehen. Zurzeit sind eben 3 Filme, für die sich Jugendliche beworben haben in der Vorbereitung und die werden dann im Rahmen der Nächte des Ramadan uraufgeführt und auch ein Film mit einem Preis versehen. Also das ist das erste Mal in diesem Jahr und wir sind natürlich irre gespannt, was bei diesen ersten Filmen dann herausgekommen ist.
Wie kann man sich das vorstellen? Also die Jugendlichen haben sich beworben mit Ideen, mit Filmideen oder schon mit fertigen Filmen?
Nein, mit Filmideen. Ja. Und dann wurden den Tutoren an die Seite gestellt, die sie erstens bei der Geschichte und auch beim Drehbucherstellung begleitet haben. Dann ein Stück weit auch bei der Filmherstellung. Aber es war schon eine Grundvoraussetzung, dass es eine Basis an filmischen Kenntnissen gab. Also diese Tutoren waren aber dann eigentlich vom Anfang bis zum Ende zumindest als Ansprechpartner mit dabei und ja.
Und dann gibt es, wann wird es genau laufen, also diese Kurzfilmgeschichte?
Die ist am 12. Juli im Movimento in Kreuzberg.
Aha, okay, da werden dann auch die Filme ausgezeichnet.
Richtig.
Was kriegen die Gewinner, also beziehungsweise die
Ausgezeichneten? Die kriegen ein Preisgeld und hoffentlich dann noch entstehen noch neue Filme daraus. Das ist natürlich die Hoffnung.
Möge diese Botschaft weitergetragen werden, genau, Filme machen, junge Leute. Übermorgen beginnen in Berlin die Nächte des Ramadan, diesmal also auch mit jeder Menge Film, beziehungsweise gibt es immer, aber diesen speziellen Kurzfilmprojekt, darüber sprach ich mit Anna Michelhoff. Alle Informationen und das Programm finden Sie auf der Seite piranjakultur.de, richtig?
Die Nächte des Ramadan.
Die Nächte des Ramadan gibt es auch eine eigene Seite. Okay, danke schön, Anna.
Tschüss. 12 Uhr mittags. Die Rückblende.
Mal wieder eine feine Situation, in die du mich gebracht hast.
Was machen wir denn nur? Ich habe solche Angst.
Ich werde dir sagen, was wir tun. Einer von uns muss die ganze Nacht aufpassen, dass sie meine Kehle nicht durchschneidet.
Ich kann nicht die ganze Nacht wach bleiben.
Das brauchst du ja auch nicht. Wir werden uns abwechseln. Wenn ich schlafe, dann musst du wach bleiben. Und wenn du wach bleibst, dann muss ich schlafen. Das ist eine gute Idee, Olli. Die ist ja auch von mir.
Ja, das war ein lustiger und sehr typischer Dialog zwischen Laurel und Hardy. Und zwar aus dem Film Die Gattenmörderin, so heißt er im deutschen Titel. Und es gibt noch viel, viel mehr davon. Denn noch bis Ende Juni werden die beiden begnadeten Komiker mit einem Festival in Babylon gefeiert, initiiert und kuratiert hat es Christian Blees, ein wahrer Experte, hat auch Bücher geschrieben. Und was die beiden Komiker betrifft, wird er uns jetzt noch kenntnisreichen Tiefgang geben. Herzlich willkommen, Christian Blees.
Hallo.
Zunächst müssen wir natürlich erstmal erfahren, was war Ihr Erweckungserlebnis in Sachen Laurel und Hardy?
Im Grunde gab es zwei Erweckungserlebnisse. Das erste habe ich wohl wie viele andere auch in meiner Altersgruppe erlebt. Das war eben in den 70er Jahren, freitagabends vorm ZDF, als ich die ersten Dick und Doof-Episoden gesehen habe. Da war ich also gleich Feuer und Flamme für die beiden. Und dann hat jahrelang der See erstmal stillgeruht. Und dann gab es Ende der 80er Jahre im damaligen Filmkunst 66 Kino in Berlin-Charlottenburg ein Laurel und Hardy Filmfestival. Und da habe ich die beiden zum ersten Mal im Kino gesehen und bin dann wieder gleich für die beiden entflammt und war hin und weg und habe mich dann tatsächlich näher mit denen beschäftigt.
Ja, die beiden waren ja nicht nur vor der Kamera ein ungleiches Paar. Also Stan Laurel war Engländer. Hat zeitweise mit Charlie Chaplin Theater gespielt, habe ich gelesen. Oliver Hardy dagegen aus dem amerikanischen Süden kommt, aus Georgia, hat bereits Nebenrollen im Film gespielt. Wie kamen die beiden überhaupt zusammen?
Die sind erstmal beide solo in Filmkarrieren gestartet. Oliver Hardy noch ein paar Jahre vor Stan Laurel. Stan wiederum hat keine richtige Filmkarriere hingelegt. Also der war relativ erfolglos als Komödiant. Der hatte zwar eine eigene Reihe in den frühen 20er Jahren, aber die sind nicht wirklich gut angekommen. Und deswegen hat er im Grunde seine Schauspielerkarriere da schon ad acta gelegt und hatte beschlossen, mehr hinter der Kamera zu arbeiten, weil es ihn von Anfang an interessiert hatte, Gags zu entwickeln und Regie zu führen. Olli wiederum, der war von Anfang an Schauspieler, hat auch schon früher angefangen und hatte, bis er auf Stan Laurel getroffen ist, ungefähr 250 Filme schon gespielt, was sich erstmal sehr viel anhört, aber man muss wissen, die meisten Filme damals waren Kurzfilme, die gingen 10 oder 20 Minuten. Und außerdem gab es auch nur ganz kleine Auftritte oft von Olli, wo er mal durchs Bild gegangen ist. In der Regel hat er dort Nebenrollen gespielt. Und 1927 sind die beiden dann unabhängig voneinander bei Hal Roach gelandet, jeweils als Soloschauspieler unter Vertrag genommen worden und sind dann nach und nach dort als Paar aufgebaut worden.
Aufgebaut worden, das heißt, war von vornherein diese Rollenverteilung noch nicht klar oder war das schon sozusagen gesetzt?
Nee, überhaupt nicht. Also das ist auch etwas, was man an ein paar Filmen sehen kann, die wir auch im Rahmen dieses Festivals zeigen werden. Die Filme nämlich, in denen die beiden eher nebeneinander agieren und noch nicht eben als Duo, das hat sich erst mit der Zeit rauskristallisiert. Also Leo McCarey, der damals Regisseur war bei Hal Roach, der hat dann eines Tages, nachdem die beiden ungefähr schon in 10 Filmen nebeneinander gespielt haben, gesagt, lass uns doch mal versuchen, diesen Kontrast ganz bewusst einzusetzen, der hagere Stan und der etwas fülligere Olli. Und dann hat man das ausprobiert und es war auf Anhieb, kann man sagen, ein Erfolg und dann ist man dabei geblieben.
Sie haben schon gesagt, Stan Laurel war eigentlich derjenige, der andere Ambitionen auch hatte, also der auch wahrscheinlich der intellektuellere Part der beiden, was ja in den Filmen selber anders ist. Inwiefern hat er die Filme auch geprägt?
Er hat bei vielen Laurel und Hardy-Filmen auch Regie geführt und dass ihm die Credits dafür gut geschrieben wurden, war ganz maßgeblich daran beteiligt, diese Gags eben mitzuentwickeln und hat dann auch abends die Schnitte überwacht und die sogenannten Voraufführungen. Denn es ist so, dass bevor so ein Laurel und Hardy-Film ins Kino kam, das waren ja in der Regel Kurzfilme, die im Vorprogramm liefen, wurden die in Voraufführungen vor einem überraschten Publikum gezeigt. Und Stan und andere Mitarbeiter des Studios haben sich dann ins Publikum gesetzt und haben mit einem Zählgerät genau gezählt, wie viel Lacher gab es in dem Film. Und so ein 20-Minuten-Film, der musste mindestens 60 Lacher erreichen, damit er abgesegnet wurde und dann wirklich regulär ins Kino kam. Wenn ein Film weniger Lacher erzielt hat, dann sind die nochmal zurück ins Studio gegangen, haben teilweise Szenen nachgedreht oder haben einzelne Sachen rausgeschnitten, wo sie gemerkt haben, die kommen nicht an, bis dann die endgültige gute Fassung fertig war. Ja,
also Humor ist eine ernste Sache, lernt man dann auch in diesem Geschäft. Sie haben schon gesagt, 27 haben Sie angefangen, zusammen Filme zu machen. Was haben die damals für einen Nerv getroffen? Also abgesehen davon, dass Sie die Leute zum Lachen bringen wollten und das auch geschafft haben. Es war ja auch was sehr Subversives, was sehr Anarchisches in den Filmen, oder?
Ja, und es war vor allem auch eine sehr neue Art von Komik. Also die Filme damals, diese Filmkomödien dauerten ja wirklich ausschließlich 10 oder 20 Minuten. Und das Rezept, das andere Hollywood-Regisseure bis dahin hatten, war, in diesem
diesen Kurzfilmkomödien möglichst viel Action passieren zu lassen. Da gab es also wilde Verfolgungsjagden, es gab Prügeleien, es gab Explosionen, also alles wurde in Schutt und Asche gelegt innerhalb von Sekundenbruchteilen. Und Stan und Ollie haben das genau andersrum gemacht. Die haben ihre Gags ganz sorgfältig ausgewalzt. Das heißt, in ihren Filmen passiert sehr, sehr wenig. Man hat eine Grundidee, beide wollen beispielsweise aufbrechen mit ihren Familien zu einem Picknick und dann wird 20 Minuten lang gezeigt, wie die versuchen, ins Auto zu steigen und loszufahren zum Picknick. Das ist ein einziger Gag, der so ausgewalzt wird, dass man denken könnte, das kann da nicht lustig sein, aber die beiden haben es eben geschafft, aufgrund ihrer Langsamkeit und dieser ganz speziellen Gag-Struktur eben eine völlig neue Art von Komik zu machen, und das war damals ein Renner und ist auch heute noch ein Renner.
Ja, und ich weiß nicht, ob Sie da die Ersten waren, Sie haben ja auch die vierte Wand durchbrochen, ne? Also es gibt ja immer diese Szenen, wo Oliver Hardy dann auch in die Kamera guckt und sich direkt so, ja, so verschwörerisch mit so verschwörerischem, was macht er denn jetzt schon wieder, Blick ans Publikum wendet, ne?
Ja, das war auch etwas, was die beiden entwickelt haben. Das hatte aber auch einen Hintergrund, einen dramaturgischen. Denn man hat bei diesen Voraufführungen gemerkt, dass das Publikum oft so lang gelacht hat über einen Gag, dass dann der nächste Gag verpasst wurde. Und deswegen haben die dann teilweise nachher solche Einblendungen direkt nochmal nachgedreht, wo Olli dann in die Kamera guckt und um das Mitleid des Publikums heischt, weil diese Szenen haben dann oder diese Einstellungen haben dann die Zeit gebracht, die das Publikum brauchte, um sich auf den nächsten Gag einzustellen.
Mhm. Dann kam der Tonfilm. Also ich meine, Sie haben mit Stummfilm angefangen, dann kam der Tonfilm. Das war aber für Sie im Gegensatz zu vielen anderen Stummfilmkomikern nicht das Problem, oder?
Nee, sie hatten natürlich wie viele andere Stummfilmkomiker oder generell Schauspieler einen riesen Respekt vor dem Tonfilm und wussten nicht, ob sie das hinbekommen werden, aber sie haben das bravourös hinbekommen, denn passenderweise haben sie eben auch die richtigen Stimmen gehabt, die zu ihren Charakteren passten. Also Stan hat so eine helle Kinderstimme, er verkörpert ja wirklich so fast ein Baby im Manne, und Olli so den distinguierten Gentleman, auch er hatte dafür die perfekte Stimme, insofern war das kein Problem. Ein Problem war nur, die Filme dann als Tonfilm auf dem europäischen Markt weiter zu verbreiten, denn man konnte damals noch nicht synchronisieren und es war auch noch nicht technisch möglich, die Filme zu untertiteln. Und deswegen gab es dann das Problem, wie können wir die Filme in der englischen Tonfassung auf den europäischen Markt bringen, denn die meisten Leute damals konnten ja kein Englisch in Deutschland, in Italien, in Spanien. Und deswegen hat man dann notgedrungen sogenannte phonetische Sprachfassungen angefertigt. Das heißt, die beiden haben also Sprachlehrer zur Seite bekommen, die ihnen beigebracht haben, wie die deutschen, französischen, spanischen Dialoge zu sprechen sind, und haben dann noch Lautschrifttafeln neben die Kamera gestellt, von denen Stan und Olli dann also die Dialoge abgelesen haben, so wie sie klingen sollten. Und das klang natürlich dann nachher sehr, sehr witzig. Und solche phonetischen Sprachfassungen, die zeigen wir auch im Rahmen dieses Festivals.
Womit Sie mir ein wunderbares Stichwort gegeben haben, das Festival bis zum 28. Juni. Was da passiert da noch?
Naja, also es ist eine sehr umfassende Werkschau. Wir zeigen im Grunde alle Highlights aus ihrer Karriere zwischen 1927 und 1940. Es sind über 80 Filme. Da ist wirklich die Creme de la Creme von Laurel und Hardy dabei. Das sind oft Kurzfilm-Zusammenstellungen thematisch, meistens 4 oder auch mal 5 Kurzfilme. Oder es ist ein Kurzfilm zusammen mit einem Spielfilm. Die Spielfilme von Laurel und Hardy dauern in der Regel nur eine Stunde. Das heißt, es sind also jeweils ungefähr 90 Minuten Programme. Und ich kann also, wie gesagt, garantieren, egal ob alt oder jung, ob man Laurel und Hardy schon glaubt zu kennen vom Fernsehen oder gar nicht kennt, wer in den großen Saal kommt zu einer Vorstellung, der wird sich kaputt lachen.
Christian Blees macht uns ein großes Geschenk mit seinem Laurel und Hardy Festival, das noch bis zum 28. Juni in Babylon Mitte stattfindet. Und empfohlen sei natürlich auch noch dringend sein Buch. Alles, was Sie über Laurel und Hardy wissen müssen, ihr Leben, ihre Karrieren, ihre besten Filme. Dankeschön, Christian Blees.
Gerne.
Wir haben die Sendung begonnen mit dem Bundesfilmpreis, der gestern in Berlin verliehen wurde. Und wir beschließen sie mit einem Preis für jene Orte, ohne die auch die preisgekröntesten Filme nichts wären. Es geht um die Programmkinos, der Programmkinopreis. So heißt der richtig, Christian Berg, stimmt's? Programmkinopreis. Nicht Kinoprogrammpreis.
Es ist schon der Kinoprogrammpreis.
Kinoprogrammpreis.
Spricht sich auch leichter.
Spricht sich leichter, ne? Aber kann man schon mal durcheinander kommen. Also der wird verliehen. Darüber spreche ich jetzt mit dem sich schon zu Wort gemeldeten Kinobeauftragten des Medienboards Berlin-Brandenburg, Christian Berg. So, herzlich willkommen. Bist du noch erschöpft von der Filmgeschichte gestern? Also es wurden ja auch jede Menge Filme ausgezeichnet, die das Medienboard gefördert hat.
oder?
Das war für uns alles sehr erfreulich. Wir haben uns besonders natürlich über Victoria gefreut. Das ist ein außergewöhnlicher Film, der auch schon im Kino läuft. Und je schlechter das Wetter wird, desto besser läuft er, wie das immer so ist. Wir hoffen mal, dass der noch ein bisschen seine Runde macht. Ich selber bin gar nicht so lange geblieben. 2000 Gäste ist toll, aber als Filmförderer ist im Grunde genommen jeder ein potenzieller Antragsteller. Das heißt, man kommt immer nur so 5 Meter weit und dann hat man sozusagen das nächste Gespräch. Das gehört zu unserem Job dazu, aber das war mit den 2000 Leuten schon eine ziemliche Sause gestern.
Ja, ist denn das also allein, dass Victoria so viele Preise abgeräumt hat und auch andere Filme, die gefördert wurden, ist das auch, das spricht ja für den Produktionsstandort eben Berlin und Brandenburg, oder? Das ist doch ein großer, kann man doch wirklich stolz drauf sein.
Wir sind auch mächtig stolz. Wir haben allerdings auch viele Jahre mächtig schon dafür gearbeitet. Nicht nur das Medienboard, sondern natürlich auch die Politik, die großen Studios, die wir hier haben. All dieses hat im Mix dazu geführt, dass Berlin tatsächlich auch für Leute, die Filme machen wollen, richtig angesagt. Es gibt so wellenartig eine Hype und im Moment ist die Stadt schon wieder so voll mit aktuellen Dreharbeiten, dass es gar keine qualifizierten Crews mehr gibt. Wer also im Sommer zurzeit noch unbedingt drehen muss oder will, der hat schon Schwierigkeiten, international erfahrene Leute zu finden. Die muss er dann von auswärts importieren.
Mhm. Also ihr fördert eben Filmemacher, ihr fördert Drehbuch, Bücher und Drehbuchentwicklung und so weiter und so fort. Also das Filmemachen, aber eben auch das Programmkino. Dafür wird dieser Preis verliehen. Für Programmkinobetreiber ist es ja sicher nicht ganz leicht, immer auf der Höhe, auch vor allem des digitalen Zeitalters zu bleiben und sich zu strecken, auch angesichts der vielen digitalen Kinohäuser, die es ja gibt, Multiplex. Wie geht es dem Programmkino in Berlin und Brandenburg?
Also man muss schon unterscheiden zwischen Berlin. Berlin ist immer noch die Kinohauptstadt mit der größten Vielfalt, den meisten Programmkinos. Und das Flächenland Brandenburg ist im Grunde genommen kulturelle Grundversorgung. Da ist das Kino sehr häufig der einzige kulturelle Ort, der noch verblieben ist, in dem außer Kino auch Konzerte, Theateraufführungen, alles Mögliche stattfindet, Lesungen und nicht nur Kino. Umso wichtiger die Orte. Auf der anderen Seite in Berlin kann man eigentlich jeden Film, der gedreht wurde und weltweit dort auf den Markt gekommen ist, den kann man auch sehen. Das heißt, in Berlin qualifizieren sich die Kinos auch in einem Konkurrenzkampf natürlich durch die Qualität und die Vielfalt und durchaus auch durch die Tiefe des Programms. Das ist im Flächenland Brandenburg, wo wir versuchen, jeden Kinoort zu erhalten, natürlich deutlich schwieriger.
Mhm. Also mit, wenn du sagst, also ich habe das jetzt vorhin mal so ein bisschen überlegt, dass zum Beispiel, was Literatur betrifft, also es machen mehrere, also immer mehr kleine Buchhandlungen auf. Also es blüht sozusagen wieder auch der Buchhandel. Lässt sich das auch übersetzen auf Kinobetreiber, die eher so ausgewähltes Kinoprogramm tatsächlich machen?
Ja, da gibt es zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist durch die Digitalisierung entstanden, dass es heute natürlich einfacher ist, Originalfassungen mit Untertiteln zu zeigen. Eine Festplatte von einem Film kostet 120 Euro, eine 35mm Kopie 1200 Euro. Das ist nicht nur vom Gewicht und vom Geld her, auch vom Versand her deutlich besser zu handeln. Und so suchen durchaus viele Programmkinos auch ihre Nischen. Mhm. Die zweite Bewegung ist eigentlich die, dass neue Kinos gegründet werden. Wir haben in Berlin in den letzten Jahren zwei Neugründungen. Das eine ist das Il Kino in der Nansenstraße am Maybachufer. Ist eine Gruppe von jungen Italienern gewesen, die in Rom schon ein kleines Kino betrieben haben, die nach Berlin gegangen sind und einfach angefangen haben. Und in der Mischung zwischen einem Restaurant und hinten im Hinterzimmer einem Kino jetzt sehr engagiertes Programm machen. Oder das Wolf in Neukölln. Das ist ein Konzept an der Schnittstelle zwischen Kunst und Kino. Mhm. Das heißt, diese kleinen neuen Initiativen suchen sich sehr gezielt Nischen, in denen sie programmieren und für die sie aber auch in Berlin ein Publikum finden.
Mhm. Das heißt, man muss wirklich einfallsreich sein und Ideen haben und über das Programm Kino tatsächlich etwas hinaus anbieten, weil sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich sitze ja auch in der Jury für den Kinoprogrammpreis und wühle mich jedes Jahr durch die vielen Anträge. Wir kriegen von manchen ganze Bücher, in denen sie ihre Arbeit dokumentieren. Ich hatte den Eindruck, dass in diesem Jahr zum ersten Mal sozusagen viele Kinos verstanden haben, was sie mit der Digitalisierung machen können, nämlich ihr Programm vielfältiger, viel ausdifferenzierter für unterschiedliche Zielgruppen. Und wir haben dieses Jahr ganz tolle Bewerbungen. Also wir sind richtig froh und glücklich.
Ach, schön. Die Preise werden verliehen am kommenden Mittwoch und es wird einen Ehrengast geben, nämlich Wim Wenders wird anwesend sein. Er wird nicht nur das, es wird auch die restaurierte und digitalisierte Fassung seines Films Der amerikanische Freund gezeigt. Heißt es, dass sich das Medienboard auch solcher Themen annehmen wird, eben auch das sozusagen Bewahren und Restaurieren von Filmklassikern in dem Fall? Zum Beispiel?
Man muss klar sagen, dass uns das finanziell komplett überfordern würde. Wir sind in Deutschland, was die Digitalisierung des Filmerbes angeht, ganz weit hinten. Andere Länder wie Frankreich oder Belgien oder Holland haben dafür schon hunderte von Millionen zur Verfügung gestellt. In Deutschland läuft das ganz mühsam an. Insofern ist das bei uns nicht im Fokus. Weshalb wir das jetzt so mit Wim Wenders machen, ist eine schöne Tradition, die wir seit einigen Jahren mit der Filmakademie zusammen machen, nämlich dass wir kinobezogen einen Ehrengast haben und mit dem auch über die Zukunft des Kinos reden und diskutieren. Das wird Alfred Holichhaus, der noch Geschäftsführer der Filmakademie, mit Wim Wenders machen, moderiert von Peter Klaus. Und dann darf der Gast auch sozusagen sich einen Film aussuchen. Und Wim Wenders hatte ja zur Berlinale einen Großteil seiner alten Filme digitalisiert und wir freuen uns, dass er sich den amerikanischen Freund ausgesucht hat und ihn unbedingt nochmal zeigen möchte.
Und Sie können ja dabei sein, denn es ist eine öffentliche Veranstaltung, die Preisverleihung und auch der die Preisverleihung und eben auch der Kinobesuch beziehungsweise der das Screening des Films.
Nee, oder das ist eigentlich eine geschlossene Veranstaltung, verlosen auch gerne.
Ach so, Karten. So war das gemeint. So wollte ich das eigentlich auch verstanden wissen. Wir verlosen nämlich Karten. Also Sie können da nicht alle hingehen, aber Sie können sich bewerben und dann können Sie möglicherweise dorthin gehen, wenn Sie Glück haben. Vielen Dank. Also ich sag's nochmal richtig, der Programm-Kinopreis wird verliehen. Nicht der Kinoprogrammpreis, sondern der Programm-Kinopreis am kommenden Mittwoch. Und im Anschluss läuft der neu digitalisierte Film, Der amerikanische Freund von Wim Wenders. Und wir sprachen darüber mit Christian Berg, dem Kinobeauftragten des Medienboards. Vielen Dank, dass du da warst. Und Sie können jetzt anrufen und sich bewerben. 0331 70 99 111. Dankeschön. Schönen Tag wünsche mal und rasch wiederhören.
12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr auf Radio 1.